Ich bin Britta, ich bin 52 und ich bin depressiv.
Ich bin Sonja Koppitz, 40 und bin es auch. Immer wieder. Deswegen beschäftige ich mich seit einigen Jahren auch beruflich intensiv mit dem Thema mentale Gesundheit. Ich habe mehrere Podcast-Formate über psychische Erkrankungen gemacht und zuletzt ein Buch geschrieben. Ich bin also quasi die Psychotante vom Dienst. Und das hat sich rumgesprochen.
Ich bin den einen Tag zur Arbeit gekommen und dann hatte ich die E-Mail von dir im Postfach bei meiner RBB-Adresse. Was war denn für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich schreibe jetzt Sonja einfach mal, weil ich will darüber reden, weil vorher hast du es ja für dich im stillen Kämmerlein ausgemacht.
Ich habe während meiner Recherche deinen Podcast auch irgendwann gesehen. Der lief mir über den Weg. Und dann dachte ich mir so, hey, die traut sich das, warum soll ich mich nicht auch trauen? Je mehr Leute sich trauen, umso besser. Und Kurt Krömer hatte seine Depression auch öffentlich gemacht.
Ich habe jetzt, also ich war im letzten Herbst, war ich 8 Wochen in der Klinik, weil ich nicht mehr lebensfähig war, also ja. Weil nichts mehr ging.
Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn der das kann, dann denken alle, okay, das ist so ein ganz berühmter Mann und ein Comedian und die sind eh alle bekloppt. Nee, aber ich bin auch bekloppt und ich möchte auch, dass die Leute das wissen.
Das ist meine Kollegin Britta Elm, bekannt aus dem RBB-Fernsehen. Angefangen hat sie noch beim Sender Freies Berlin, also dem Vorgänger des RBB. Seit Ende der 90er steht sie vor der Kamera. Man kennt sie als Moderatorin aus Formaten wie ZIP, zu Hause in Berlin und Brandenburg, oder dem Nachrichtenformat RBB um 6. Dass auch sie Depressionen hat, ahnt am Fernseher sicher niemand. Trotzdem oder gerade deswegen will Britta mit mir darüber sprechen.
Spinnst du? Raus aus der Psychiatrie, rein ins Leben. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Folge 2. Der Kampf um Therapieplätze.
Man muss offen darüber sprechen können und es darf kein Makel mehr sein.
Es ist Sommer. Ich besuche Britta in ihrem Kiez in Berlin-Wilmersdorf.
Hallo. Hallo, hier ist Sonja.
Soll ich runterkommen?
Ja, wie du willst.
Okay, dann komm ich runter.
Die Sonne scheint. Okay, bis gleich.
Auf einer Parkbank trinken wir Cappuccino von ihrem Lieblingsbäcker. Zwischen Rentnerpaaren und Blumenrabatten erzählt mir Britta, dass sie seit mindestens 2 Jahren mit Depressionen lebt. Die Diagnose bekam sie während des ersten Lockdowns im Corona-Frühjahr 2020. Mit medikamentöser Behandlung und Therapie kommt sie eigentlich ganz gut durch den Sommer, bis sie im Frühling 2021 erneut erkrankt.
Das waren 2 Faktoren. Das eine ist, mein Mann hat sich nach 20 Jahren überlegt, dass diese Ehe nicht mehr funktioniert und dass er sich trennt und ist dann auch relativ zügig ausgezogen. Und das andere war eine jobliche Veränderung. Meine Sendung wird es nicht mehr geben, ein paar Monate später. Und ich war total überfordert damit und da ist alles zusammengebrochen und ich habe keinerlei Lösung mehr gesehen. Nichts mehr. Nichts konnte mir helfen. Ich war völlig fertig und habe mir nur noch Gedanken gemacht, oh Gott, wie geht das weiter? Existenzangst, ich werde nie wieder eine Arbeit finden, ich bin über 50, ich bin ja viel zu alt, was soll ich tun? Und das wurde immer, immer schlimmer und es kamen immer, immer, immer mehr Probleme, die normalerweise eigentlich keine sind, weil wenn du dich sortiert zurücklehnst, findest du für alles irgendwie eine Lösung. Aber dazu war ich nicht mehr in der Lage. Die einfachsten Dinge waren unüberwindbar.
Nach außen hin wirkt Britta selbstbewusst und organisiert. Sie ist erfolgreich, hat eine erwachsene Tochter. Sie ist eine Frau, die alles im Griff hat. Ihr Umfeld sagt, du bist doch so eine starke Frau, es ist doch alles gut. Liebeskummer hat doch jeder mal. Doch eine Depression ist eben nicht einfach nur Kummer.
Eine Depression für mich ist, Menschen, die Krebs haben, sprechen darüber. Menschen, die ein gebrochenes Bein haben, lassen sich helfen. Bei mir war eben die Seele gebrochen. Das Innere hat einen Krebs. Also ich habe dann irgendwann am Anfang gesagt, das ist Seelenkrebs. Dann dachte ich mir, nee, ist es nicht. Es ist eher so ein Tiger, der in dir wohnt und der bleibt auch. Du musst halt hören, wenn er anfängt zu schnurren und lass den nicht wieder brüllen. Lass den nicht wieder Herr über dein Gehirn werden. Also ich habe mich meines Gehirns bestohlen gefühlt. Ich habe da gesessen, ich war wirklich so verzweifelt, dass ich den Kopf gegen die Wand gehauen habe und gesagt habe, hör auf zu denken. Und das kriegt man alleine nicht hin. Das schaffst du nicht alleine, es geht nicht.
Aber Britta steht bis zum letzten Tag vor der Kamera. 5 Live-Sendungen in der Woche, von montags bis freitags.
Ich habe da gesessen und habe vor jeder Moderation, die ich geschrieben habe, totale Angstzustände bekommen, Schweißausbrüche. Ich wusste nicht mehr, stimmt das, was da steht oder stimmt das nicht. Ich glaube, ich habe alle meine Redakteurinnen und Redakteure total in den Wahn getrieben, weil ich immer gefragt habe, ist es okay? Stimmt es so? Ist es so? Und die sagten alle, ja, hey, alles gut, alles so wie immer. Und dann stehst du im Studio und sagst,
Guten Abend und herzlich willkommen zu RBB um 6.
Es ist ein richtig gehender Automatismus, wenn das Rotlicht angeht, man auf Sendung ist. Auch ich kenne das. Ich halte dann mit meinem letzten Rest an Konzentration meine Funktionalität aufrecht, um dann zu Hause zusammenzubrechen. Oder manchmal schon, sobald ich das Gebäude verlasse. Es gibt auch den Begriff hochfunktionale Depression. Hochfunktional-Depressiven merkt man im beruflichen, sozialen und alltäglichen Leben nicht unbedingt an, wie belastet sie wirklich sind, wie schlecht es ihnen geht. Britta ist sich innerlich aber so unsicher, was sie da abliefert, dass sie sich regelrecht kontrollieren lässt.
Und dann stand ich irgendwie neben mir und sofort danach immer ein Freund oder eine Freundin angerufen und habe gesagt, hast du es gesehen? Sieht man was? Merkt man was?
Und niemand merkt ihr etwas an. Das hat Brittas beste Freundin Birgit am heimischen Fernseher kontrolliert.
Und ich habe dann, was sonst gucke ich ebenfalls vor 8 Uhr nicht Fernsehen, aber ich habe dann brav um 18 Uhr eingeschaltet, um Britta zu sehen, um ihr Feedback geben zu können. Mhm. Weil sie hat, also als wie eine perfekte Schauspielerin, hat sie perfekt moderiert. Du konntest nicht an einem Wimpern zucken oder irgendetwas. Keine Unsicherheit, nichts. Sie ist geschminkt, sie kam blendend gelaunt darüber. Also es ist wirklich null von einer Depression zu erahnen.
Aber irgendwann bricht das System zusammen.
Nein, das merkt man gar nicht, wie schlecht es dir geht. Und das ging bis Freitag und dann war Schluss.
Bis zu diesem Freitag im März hat Britta Elm gearbeitet. Am Tag darauf erlebt sie einen totalen Nervenzusammenbruch. Als sie völlig orientierungslos im Auto sitzt und eine einfache kurze Wegstrecke in ihrem Kiez nicht mehr findet, wird sie von ihrer Freundin als Notfall in die Klinik gebracht.
Ich habe eine Freundin, die braucht dringend Hilfe, es ist akut. Können wir vorbeikommen? Und dann wurde ich vom Pförtner eben halt direkt zum leitenden Arzt oder zum diensthabenden Arzt dann da durchgestellt. Und der sagte dann, es war ein Freitag, für Notfälle eben halt geht immer, wir könnten vorbeikommen, müssten damit rechnen, dass wenn akut irgendwie per Krankenwagen oder Polizei, was dauernd passieren würde, eingeliefert würde, müsste man das Gespräch unterbrechen. Und ja, gar kein Problem, wir kommen.
Also ich wusste, ich bin jetzt da und da wird mir geholfen und genauso und noch viel stärker wusste ich, ich gehöre ja gar nicht hin. Die sind ja alle irre um mich rum, die sind ja alle wirklich verrückt. So 2 Tage vorher hatte ich recherchiert, wie man in eine Klinik kommt, vor allen Dingen aber wie man wieder rauskommt. Ich wollte da eigentlich wieder raus.
Britta ist aber drin, in der Friedrich-von-Bodelschwing-Klinik in Berlin-Wilmersdorf. Und sie bleibt 5,5 Wochen. Sie macht ausgiebige Spaziergänge mit der Zimmernachbarin und wird dabei immer wieder zufällig von RBB-ZuschauerInnen erkannt. Man hält sie für eine Besucherin der Klinik, als wäre eine Fernsehmoderatorin nicht auch ein Mensch, der krank werden kann. Eine wichtige Erkenntnis, auch für Britta.
Das war dann ganz gut, weil du siehst halt, dass es welche verschiedenen Arten von psychischen Krankheiten es gibt, wie vielfältig die sind, wie dass es jeden erwischt. Alt, jung, Frau, Mann, das ist total egal, es kann jeden erwischen. Und auch die Depressionspatientinnen und Patienten, die mit mir da waren, sind so unterschiedlich, wie Menschen eben sind. Und jeden erwischt es, jeden.
Währenddessen habe ich mit meiner eigenen Depression zu tun. Sie ist inzwischen angekommen und hat sich breit gemacht. Noch bevor ich einen Arzt sehen konnte. Die Eindrücke und Gespräche des Tages ermüden mich sehr. Ich komme nach den Aufnahmen für die Reportage nicht runter. Ich treffe mich mit meiner Freundin Verena auf einen Bastelabend. Wir sitzen zusammen, trinken zu viel Wein und basteln Collagen. Kreativität hilft uns beiden im Umgang mit unserer Depression. Nachts liege ich aber wieder stundenlang wach, mit negativen Grübelschleifen und Druck auf der Brust. Am nächsten Morgen schickt mir Verena eine Sprachnachricht.
Das war so schön mit dem Basteln. Das war echt irgendwie mein Wochenhighlight. Ja, ich hoffe, dir geht's okay, trotz Grübelnacht irgendwie. Ich hoffe, beim Arzt ist alles klar gegangen.
Arzt? Welcher Arzt? Dazu muss man ja erstmal einen Termin bekommen. Ich nehme Sie akustisch jetzt mal mit auf eine kleine Reise durch die ambulante Versorgungslandschaft.
Guten Tag. Die Praxis bleibt vom 14.11. bis zum 22.11. wegen Urlaub geschlossen. Ab dem 25. November sind wir wieder für Sie da. Bis dahin gute Gesundheit und...
Okay, mein Psychiater ist im Urlaub. Ein Rezept für meine Antidepressiva oder eine Krankschreibung bekomme ich notfalls aber auch beim Hausarzt. Aber ich würde halt gern die weitere Behandlung besprechen und versuche es nach dem Urlaub nochmal.
Was kann ich für Sie Guten Tag, hier ist Sonja Koppitz. Ich würde gerne einen Termin vereinbaren.
Waren Sie schon mal bei uns?
Ja.
Wie dringend oder akut ist es denn?
Also ich schätze, dass ich wieder eine Depression bekomme.
Da müssten Sie dann einfach so mal montags, dienstags, donnerstags, vormittags vorbeikommen. Mit Wartezeit. Termine habe ich erst wieder im neuen Jahr.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
In akuten Krankheitsphasen verbringe ich oftmals Stunden im Wartezimmer meines Psychiaters. Hier hängt ein Poster mit der Aufschrift: Wir lassen Sie ungern warten. Was denken und fühlen wohl die anderen Menschen hier? Wie lange haben die auf ihren Termin gewartet? Ich bin ohne Termin gekommen. Einfach, weil es nicht mehr geht. Im Nebenzimmer höre ich die Sprechstundenhilfe am Telefon mantraartig immer wieder diesen einen Satz sagen: Freie Termine haben wir erst wieder Ende April, Anfang Mai. Das ist in einem halben Jahr. Hier sitze ich nun mehrere Stunden und warte. Dazu habe ich dieses ungute, eklige Gefühl, nicht richtig zu funktionieren und das jemandem mitteilen zu müssen, Hilfe suchen zu müssen. Wieder eine Sprachnachricht von Verena.
Huhu, ich hoffe, du hast das jetzt gut überstanden mit deinem Psychiater. Ich kenne das auf jeden Fall auch. Was meinst du, wie mir immer, ich bin ja psychiatrisch, werde ich ja in der PIA versorgt, in der Charité, alle 6 Wochen. Und wenn ich da unten in die Charité reingehe, dann schnürt mir alles zusammen. Das ist wirklich ekliges Gefühl, ja.
PIA ist die Kurzform für Psychiatrische Institutsambulanz, in der Verena seit ihrem letzten Klinikaufenthalt unter anderem ihre Medikation besprechen kann. Ich für meinen Teil verlasse die Praxis meines Psychiaters mit einer Krankschreibung, einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Es ist Montag. Ich dachte, der schreibt mich so bis Freitag krank. Auf der AU stehen aber 3 Wochen. Danach soll ich wiederkommen, damit er mich für weitere 3 Wochen krank schreibt, sagt er. Außerdem soll ich meine Dosis erhöhen. Von dem Antidepressivum, das ich seit einigen Jahren nun sowieso schon durchgängig nehme. Mir geht es wohl doch schlechter, als ich wahrhaben will. In dieser Episode leide ich zusätzlich auch unter Panikattacken. Deswegen möchte ich auch eine Therapie machen. Also suche ich nach einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin. Wieder Recherchen, wieder Anrufe und zahllose Absagen.
Wir sind voll.
Oder:
Wir nehmen nur Privatversicherte.
Das höre ich unzählige Male. Wochen vergehen. Bis?
Guten Tag, hier ist Sonja Koppitz. Ich hatte Ihnen im Dezember schon mal geschrieben, weil ich gerne zu Ihnen kommen würde zur Therapie wegen meiner Depression.
Ja.
Haben Sie was für mich frei?
Ja, hätte ich schon. Ich muss aber dazu sagen, dass ein längerer Urlaub ansteht.
Ja.
Ich kann Sie vorher sehen. Das ist ja schon in Ordnung. Ja.
Ja. Dann würde ich gerne einen Termin bei Ihnen machen.
Ja? Mhm. Montag, den 13. Januar um 13 Uhr kann.
Ja, dann machen wir das doch da. Vielen Dank.
Bitte. Tschüss. Tschüss.
Termin Anfang des neuen Jahres. In circa 6 Wochen. Weil ich so hartnäckig sei, habe sie mich bestellt, sagt sie mir dann. Aufgrund ihrer bevorstehenden Altersteilzeit kann sie mir allerdings nur eine 12-stündige Kurzzeittherapie anbieten. Sie empfiehlt mir aber, eher langfristig zu denken. Ich sei aufgeklärt und sympathisch und fände sicher schnell jemand anderes. Ich frage sie, ob die Vergabe eines Therapieplatzes von der Sympathie abhänge. Ja, das spielt mit rein, ob man miteinander kann, sagt sie. Ärztliche und psychologische Therapeutinnen außerhalb einer Klinik können selektieren und nur die passenden, therapiefähigen Personen behandeln. Ist es deswegen so schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen? Das kann doch nicht sein. Die Therapeutin schickt mich mit einer Dringlichkeitserklärung nach Hause. Damit geht die Suche nach einem Therapieplatz weiter. Ich rufe bei der Kassenärztlichen Vereinigung an.
Willkommen bei der Servicenummer der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Für den ärztlichen Bereitschaftsdienst bei akuten medizinischen Beschwerden drücken Sie bitte die 1. Für die Terminservicestelle zur Vermittlung eines Arzt- oder Psychotherapietermins drücken Sie bitte die 2.
Leider sind alle unsere Mitarbeiter im Gespräch. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Apropos Geduld. Im Jahr 2017 wurden die psychotherapeutische Sprechstunde und die psychotherapeutische Akutbehandlung eingeführt. Laut Bundestherapeutenkammer hat sich die durchschnittliche Wartezeit auf einen Ersttermin beim Psychotherapeuten dadurch von knapp 13 auf knapp 6 Wochen verringert. Ich weiß nicht, ob ich so lange warten will.
Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
Guten Tag, hier spricht Sonja Koppitz. Ich war bei der psychotherapeutischen Sprechstunde und habe eine Überweisung zur Verhaltenstherapie. Können Sie mir da einen Termin vermitteln?
Ja.
Nach den Vorgaben des Terminservice- und Versorgungsgesetzes braucht man für die Vermittlung eine Überweisung. Das heißt, wer die Terminservicestelle wegen eines Termins beim Psychiater kontaktiert, braucht eine Überweisung vom Hausarzt. Termine zur psychotherapeutischen Sprechstunde bei PsychotherapeutInnen gibt es ohne Überweisung. Termine zur Akutbehandlung oder probatorischen Sitzung gibt es nur, wenn in der psychotherapeutischen Sprechstunde die Notwendigkeit einer entsprechenden Behandlung bescheinigt wird. Ich blicke kaum noch durch.
Haben Sie einen Überweisungscode bekommen?
Ja.
Okay, und was ist da unter Empfehlung zum weiteren Vorgehen angekreuzt?
Da steht ambulante Psychotherapie und dann nochmal darunter Verhaltenstherapie. Und zeitnah erforderlich.
In Deutschland vermitteln regionale Terminservicestellen gesetzlich versicherten PatientInnen innerhalb einer bestimmten Frist einen Termin. Diesen Service bieten die kassenärztlichen Vereinigungen seit Anfang 2016 online und unter der Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes an. Die Telefonnummer lautet 116117.
Also da hätte ich einen Termin, der wäre am 10.01. um 9 Uhr.
Da kann ich.
Das ist Heerstraße 9.
Das ist Spandau, oder?
Ja, Berlin-Spandau, mhm. Genau, richtig.
Alles klar, gut. Vielen Dank.
Gerne, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und schönen Tag noch.
Danke, tschüss. Spandau, geil.
Jackpot, ich habe innerhalb einer Woche einen Termin bei einem ärztlichen Psychotherapeuten für Verhaltenstherapie. Allerdings am anderen Ende der Stadt. Was ich bis hierher gelernt habe, ich darf die Hoffnung, die ich während einer Depression so gut wie gar nicht habe, nicht aufgeben. Man braucht für die Suche nach professioneller Hilfe Antrieb, Durchhaltevermögen und Mut. Alles Dinge, die in Krankheitsphasen quasi nicht vorhanden sind. Ich habe durch die Suche und das Warten bis zum tatsächlichen Beginn der Therapie wertvolle Kraft und Zeit verloren und bin darüber weiter ins Gefühlsminus gerutscht. Und ich hatte noch Glück. Ich kenne Menschen, die weitaus länger mit sich hadern, bevor sie überhaupt Hilfe suchen und schließlich finden. Doch wenn man psychisch krank, vielleicht sogar suizidal ist, kann man nicht Wochen oder Monate auf einen Termin warten. Als es mir wieder etwas besser geht, fahre ich Richtung Bundestag, ins Paul-Löbe-Haus. Da haben die meisten Bundestagsabgeordneten ihre Büros. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass es so schwierig ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Erst recht, wenn man ihn dringend braucht. Wir haben etwa 24.000 PsychotherapeutInnen mit Kassenzulassung. In ganz Deutschland. Also für rund 73 Millionen gesetzlich Versicherte. Heißt eine Therapeutin oder ein Therapeut für 3.040 Menschen.
Wir hätten genug Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, aber es werden nicht genug zugelassen.
Das ist Maria Klein-Schmeink. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Das Problem ist aus ihrer Sicht hausgemacht.
Da haben wir seit langem ein Problem in der Bedarfsplanung, dass also eigentlich immer unterstellt wird, dass auf Grundlage von Zahlen ursprünglich mal 1990 erhoben, dann gesagt worden ist, die Versorgungslage ist ausreichend und wir brauchen keine zusätzlichen. Dann hat es immer mal nach und nach ein paar Verbesserungen gegeben. Aber wir haben zu wenig Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die zugelassen sind für die Behandlung von gesetzlich Versicherten.
Dabei ist die Anzahl der in Deutschland ambulant tätigen PsychotherapeutInnen in den vergangenen Jahren sogar stark angestiegen. Im internationalen Vergleich ist sie hoch. Zuletzt wurden auch ca. 800 zusätzliche TherapeutInnen zugelassen. Viele davon aber nur in Teilzeit. Es reicht also immer noch nicht. Ergo lange Wartezeiten.
Das ist natürlich aus Versorgungsgesichtspunkten, aus Patientensicht nicht hinnehmbar, weil wir wissen, jede Hilfe, die sehr, sehr spät kommt, trifft eigentlich auf Patientinnen und Patienten, die schon eher dann chronisch krank sind, während wenn das sehr schnell zugänglich wäre, dann einfach viel früher geholfen werden könnte und dann auch vermieden werden könnte, dass man langzeitkrank wird.
Warum also nicht bei der Bedarfsplanung noch mehr nachbessern, mehr Kassensitze schaffen und Niederlassungen ermöglichen?
Die Krankenkassen beispielsweise agieren sehr stark aus so einer Sicht, dass sie sagen, je mehr Angebot schafft, auch mehr Nachfrage und das wird dann teuer fürs System, weshalb sie sehr restriktiv in der Bewertung von Bedarf sind. Wir wissen aber, dass gerade in den Metropolen und vor allen Dingen auch im Ruhrgebiet wirklich sehr lange Wartezeiten bestehen, sodass ich noch weiterhin Nachsteuerungsbedarf sehe.
Okay. TherapeutInnen, die nur PrivatpatientInnen behandeln, sagen, geht nicht anders, ich bekomme keine Kassenzulassung. Die Politik sagt, wir können nicht mehr zulassen, weil die Bedarfsplanung auf Zahlen fußt, die die Krankenkassen erheben. Die Kassen wiederum haben Angst, dass die Kosten explodieren. Am Ende müssen es die PatientInnen ausbaden. Wie kann das sein? Im Sozialgesetzbuch steht, der Sicherstellungsauftrag umfasst auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der vertragsärztlichen Versorgung. Was also ist eine angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung?
Da muss man sagen, dass wir eigentlich nie eine wirklich wissenschaftliche Herleitung hatten, dass man tatsächlich eine Krankheitslast in einer Region wirklich analysiert hätte und dann gesagt hätte, dementsprechend brauchen wir so und so viele Psychotherapeuten.
Deshalb haben wir in Deutschland laut Therapeutenkammer rund 6 Wochen Wartezeit, bis ein ambulanter Therapieplatz zur Verfügung steht. 6 Wochen. Außerhalb von Kriseninterventionen sogar rund 20 Wochen, fast ein halbes Jahr.
Wo dieser schnelle Zugang nicht möglich ist, dass wir dann sehr viel mehr stationäre Angebote brauchen. Und das ist sowohl für den einzelnen Betroffenen schlecht, als auch für die Gesamtsicht schlecht, weil alles das, was ich früher tun kann, ambulant, wo niemand entwurzelt wird und nicht zusätzliches Leid im Grunde ja auch in Kauf genommen wird, wäre einfach eine Verbesserung.
So, jetzt haben wir seit 2016 den Terminservice-Stellen, habe ich selber auch schon genutzt. Also wenn ich da anrufe und so einen Termin beim Psychiater will, dann, jetzt geht's los, brauche ich eine Überweisung vom Hausarzt. Ich lese das ab, weil ich kann mir das nicht merken. Termine zur psychotherapeutischen Sprechstunde beim Psychotherapeuten oder bei Psychotherapeutin gibt's ohne Überweisung. Termine zur Akutbehandlung oder probatorischen Sitzung gibt's nur, wenn in der psychotherapeutischen Sprechstunde eben die Notwendigkeit festgestellt wurde der entsprechenden Behandlung. Finde nur ich das so kompliziert, weil ich depressiv bin? Oder wie sehen Sie das?
Letztendlich sind ja diese Konstrukte rund um die Terminservicestelle eigentlich ein Notbehelf. Letztendlich ein Versuch, eine Lücke, die sich auftut und die auch als solche empfunden wird, dann über ein solches Angebot zu schließen.
Wie machen wir weiter? Also diese Zeiträume lassen mich immer noch nicht los. Und viele wissen ja gar nicht von der Möglichkeit dieser Terminservicestellen. Also ich erlebe das immer wieder. Ich sage, ruf doch da an, das geht doch und so. Die müssen ja und so. Das wissen ganz viele nicht. Und man traut sich vielleicht auch in einer psychischen Krise nicht, das Telefon sofort in die Hand zu nehmen. Wie könnte man denn diese Regelung besser den Bedürfnissen anpassen?
Da würde ich mir wünschen, dass wir vor Ort in den Städten, in den Gemeinden sehr viel mehr Informationen über die Hilfsmöglichkeiten haben, sowohl niedrigschwellig, welche Angebote es eher im Selbsthilfe- und Beratungsbereich gibt, bevor ich überhaupt das Gefühl habe, ich bin krank.
Es ist also unwahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit so viele PsychiaterInnen oder PsychotherapeutInnen haben, dass jeder Mensch sofort behandelt werden könnte. Das würde sicherlich am Widerstand der Krankenkassen scheitern, die höhere Ausgaben befürchten. Sowie an der Politik, die eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge verhindern will. Mein Eindruck, dieses System ist genauso krank wie die Menschen, die darauf angewiesen sind. Zwei Tricks gibt es dennoch. Mithilfe eines Kostenerstattungsverfahrens bezahlt die gesetzliche Krankenkasse auch die Therapie bei approbierten PsychotherapeutInnen ohne Kassensitz. Wenn man belegt, dass man sich vergeblich bemüht hat, einen Platz bei einem niedergelassenen Therapeuten mit Kassensitz zu finden. Dazu sollte man Anrufe und Absagen bei einer bestimmten Anzahl von TherapeutInnen schriftlich dokumentieren. Oder, zweiter Trick, man versucht sein Glück an einem psychologischen Ausbildungsinstitut. Zum Beispiel am Zentrum für Psychotherapie der Humboldt-Uni. In der dortigen Ambulanz arbeiten Diplom- bzw. MasterpsychologInnen, die sich im letzten Abschnitt ihrer Ausbildung für Psychotherapie befinden. Bei den Behandlungen bekommen sie Supervision. In der nächsten Folge begleiten mich Lamas auf einem Therapiespaziergang. Und Ich begleite Britta bei ihrem Wiedereinstieg in den Job, nach der Klinik und vor der Kamera.
Ich habe gedacht, wenn Sonja beim Radio wieder darf, warum sollte ich nicht beim Fernsehen? Und der Krömer darf ja auch. Und andere, die über Depressionen gesprochen haben, arbeiten ja auch wieder. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich das traut. Dass man sich traut, das anzunehmen, dass man diese Krankheit hat. Es ist eine Krankheit, mit der musst du leben. Man kann auch mal nicht funktionieren, das ist völlig okay. Ja, in unserem Job muss man funktionieren, aber auch da kann man sagen, das habe ich jetzt auch gelernt, ich kann nicht mehr.
Spinnst du? Raus aus der Psychiatrie. Rein ins Leben. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Produktion Anja Penner und Stefan Lindner. Redaktion Diane Arapovic und Gabi Beck.